Okay. Dann wollen wir beginnen mit einem Lied. Und zwar das Lied Nummer 43. 43 aus dem Grünen. Okay, kurze Vorbereitung. Im stillen Heiligtum schau ich anbetend an, zu meines Jesu Ruhme, was er an mir getan. In heißem Liebeswerben hat er sich dargebracht und hat auch mich zum Sterben dadurch bereit gemacht. Der Heilige Geist von oben, er macht mir's offenbar, mein Jesus war der oben für mich auf den Altar. An ihn darf ich nun hangen und mit gekreuzigt sein. Gestillt ist alles Bangen, ich ging zur Ruhe ein. Ich habe eingewilligt, mein Weg sei mir durchkreuzt. Es werde nie gebilligt, wozu das Fleisch mich reizt. Durch Jesu Kreuz geschieden von meinem eigenen Sinn, zieh ich in tiefem Frieden durchs Leben froh dahin. Herr Jesus, oh, wie dankbar sind wir, dass du uns gerufen hast und wir dir folgen durften, erkennen durften, dass wir voller Sünde und Schulden sind. Und dass wir dies bekennen durften und glauben durften an dich, an unseren Heiland, der am Kreuze gestorben ist. Und wir danken, dass wir wissen dürfen, dass wir jetzt zwar in der Welt leben, aber getrennt von der Welt sind, dass wir in dir sind und dass uns der Vater immer in dir sieht. Und wir wollen dich auch bitten, auch heute Abend und gemeinsam und auch immer, dass du uns hilfst, den Weg getrennt von der Welt zu gehen, auch wenn wir durch die Welt schreiten müssen noch jetzt. Danken einfach für diese Hilfe, diese Gnade, die uns da immer wieder auch Weisung schenkt, Wege zeigt, die wir gehen dürfen. So danken wir, dass wir jetzt auch gemeinsam so zusammen sein dürfen und noch können, einstehen dürfen in Gebet füreinander und dass wir auch gemeinsam aus deinem Worte lesen dürfen. Und danken, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Dann wollen wir weiterfahren in der Wortbetrachtung. Wir sind, oder ihr seid, ich bin, letzte Woche war ich ja krank, seid ihr gekommen bis Apostelgeschichte, Kapitel 15, Vers 10. Wenn nun bitte Martin nächsten Abschnitt liest, nächsten Verse, nach Gutdünken, und dann Andi seine Zusammenfassung vom letzten Male uns vorträgt. Vielen Dank.
Apostelgeschichte 15, Vers 10. Nun denn, was versuchet ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Sondern wir glauben durch die Gnade des Herrn Jesus, in derselben Weise errettet zu werden wie auch jene. Die ganze Menge aber schwieg und hörte Barnabas und Paulus zu, welche erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott unter den Nationen durch sie getan haben. Nachdem sie aber ausgeredet hatten, antwortete Jakobus und sprach: Brüder, höret mich. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst die Nationen heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht: Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über welche mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut. Was von jeher bekannt ist, deshalb urteile ich, dass man diejenigen, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhige, sondern ihnen schreibe, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen und von der Hurerei und vom Erstickten und vom Blute. Denn Moses hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihm predigen, indem er an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird. Dann deuchte es den Aposteln und den Ältesten samt der ganzen Versammlung gut, Männer aus sich zu erwählen und sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochien zu senden. Judas, genannt Barsabbas, und Silas, Männer, welche Führer unter den Brüdern waren. Und sie schrieben und sandten durch die Hand Folgendes: Die Apostel und die Ältesten und die Brüder an die Brüder, die aus den Nationen sind, zu Antiochien und in Syrien und Zilizien, ihren Gruß, weil wir gehört haben, dass etliche, die aus unserer Mitte ausgegangen sind, euch mit Worten beunruhigt haben, indem sie eure Seelen verstören und sagen, ihr müsstet beschnitten werden und das Gesetz halten, denen wir keine Befehle gegeben haben. Deuchte es uns einstimmig geworden gut, Männer auszuerwählen und sie mit unseren geliebten Barnabas und Paulus zu euch zu senden, mit Männern, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben nun Judas und Silas gesandt, die euch auch selbst mündlich dasselbe verkündigen werden. Denn es hat dem Heiligen Geiste und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen, als diese notwendigen Stücke, euch zu enthalten von Götzenopfern und von Blut und von Erstickten und von Hurerei. Wenn ihr euch davor bewahret, so werdet ihr wohl tun. Lebet wohl. Bis hierher.
Ja, ich habe einige Punkte zusammengefasst zum letzten Mal. Der Zwiespalt entsteht immer dann, wenn sich falsche Lehren einschleichen. Im Bibelabschnitt ging es um die Beschneidung, nämlich, dass sich die Gläubigen aus den Nationen auch beschneiden lassen müssen. Es ist ein reges Pendeln zwischen Antiochien und Jerusalem festzustellen. Die meisten Apostel hielten sich zu dieser Zeit noch in Jerusalem auf, aber Antiochien war mittlerweile auch ein Hauptort der ersten Christen. Diese freuten sich über den Zuwachs aus den Nationen. Weniger groß war die Freude bei den Pharisäern in Jerusalem. Sie fühlten sich eher beraubt. Zu den Juden, die gläubig wurden, kamen jetzt noch die Gläubigen aus den Nationen. Das führt zwangsläufig zu Reibungen. Doch die Juden hofften durch Konvertieren neue Proselyten zu gewinnen. Letztlich ging es ihnen nie um die Rettung der Einzelnen aus dem Zorn Gottes, indem diese an den Herrn Jesus glaubten, sondern um ihre eigene Sekte und Ruhm. Auch die größte Kirche der Christenheit verflucht die, die nicht zu ihnen gehören. Aber ehe es diese Kirche gab, war Paulus schon über ein solches falsches Evangelium. Zuerst wurden die Gläubigen verfolgt, aber als der Feind damit die Entwicklung nicht aufhalten kann, versucht er jetzt, den Gläubigen ein Joch aufzuerlegen. Auch das ist eine Entwicklung, aber eine böswillige. Paulus wurde länger, je mehr durch Zeichen und Wunder autorisiert. Dies ist eine Beglaubigung durch Gottes Wirken. Aber nicht alle Menschen anerkannten dies. Er wurde oft verlassen und er hatte auch Konkurrenten. Obwohl er ein Apostel war, musste er mit Worten überzeugen. In der Apostelgeschichte kommt Petrus in Kapitel 15 zum letzten Mal zu Wort. Er hat aber gerade hier die Türe für den Glauben der Nationen aufgeschlossen. Durch den Glauben an den Herrn Jesus sind wir ein Leib. Das war's von mir. Vielleicht hat noch jemand andere Punkte oder Korrekturen.
Ich darf vielleicht mal anfangen mit dem Wort Joche. Nun denn, was versuchet ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Da lesen wir zum Beispiel schon im Matthäusevangelium über die Gesetzesgelehrten, glaube ich, war angesprochen, Matthäus 23, Vers 4. Sie binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten und legen sie auf die Schultern der Menschen, aber sie wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen. Das sind natürlich nicht dieselben, aber die quasi da losgebrecht sind aus der Reihe der Christen, kamen wohl aus der Sekte der Pharisäer. So habe ich das jetzt verstanden. Galater 5 sagt uns auch noch, Vers 1, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Stehet nun fest und lasset euch nicht wiederum unter einem Joche der Knechtschaft halten. Und ich meine, wenn man in der Christenheit so weiterschaut, später, katholische Kirche, kaum ist sowas, haben die Christen die Freiheit, dann müssen sie die 10 Gebote halten, müssen zu Maria beten und so weiter. Also viele, viele Joche werden da auferlegt. Und dann haben sie keine Heilsgewissheit mehr.
Man sieht auch hier diese judaisierenden Lehrer im Vers 1, die haben nicht gelehrt, so, ihr müsst jetzt den Sabbat halten. Nein, sie haben gesagt, ihr müsstet beschnitten werden. Den Sabbat halten hätten zum Beispiel Schwestern auch können, aber beschneiden nicht. Und der Unterschied zwischen Sabbat halten und dem Beschneiden ist, dass das Beschneiden eine unabänderliche Sache ist. Sabbat halten kann man immer wieder aufhören. Während die Beschneidung war A, nur für Männer und B, nicht rückgängig zu machen, denn damals gab es noch keine Beauty-Chirurgen wie heute. Oder? Also damals war das einfach so. Und darum war es ein Joch, das man nicht mehr ablegen konnte. Dieses Joch, das wäre geblieben. Und sie zeigen damit, dass ihnen der Glauben allein nicht genügt hat, weil sie schlechte Bibelkenntnis hatten. Abraham war auch beschnitten, aber der Glaube war vorher, vor der Beschneidung. Er war in 1. Mose 17 beschnitten, aber der Glaube steht in 1. Mose 15, Vers 6. Und so sehen wir, dass man, auch wenn man lehrmäßig auftritt, die sind ja lehrmäßig aufgetreten, aber die hatten selbst vom Judentum keine große Ahnung. Die waren einfach judaisiert und wollten sich wichtig machen. Und darum diese wunderbare Antwort des Apostel Petrus, wie er gezeigt hat, dass diejenigen aus den Nationen, zum Beispiel Cornelius, schon den Heiligen Geist bekommen haben, ohne Beschneidung.
Darf ich vielleicht die Stelle von 1. Mose 15, Vers 6 zitieren, wo das steht, was wir gerade gehört haben? Und er, also Abraham, glaubte Gott und er, Jehova, rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Also Abraham und Jehova habe ich beigefügt. Das steht so nicht drin, aber es ist so gemeint. Und er glaubte Jehova und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit.
Interessant ist doch vielleicht, dass Petrus hier den Terminus gebraucht, Jünger. Also der Unterschied von Juden und Heiden wird hiermit aufgehoben. Er meint dann beide Gruppen.
Ja, das ist ein schöner Gedanke, der ist ja dann auch später vom Apostel Paulus in Epheser Kapitel 2 aufgegriffen worden, wo er das ganz klar als christliche Lehre den Heiligen in Ephesus nochmal so deutlich geschrieben hat, dass der Vorhang weg ist.
Und der Ausdruck Jünger, es gibt ja im Griechischen verschiedene Möglichkeiten, um zum deutschen Wort Jünger zu kommen. Aber hier sehen wir schön, das sind solche, die am Lernen sind. Das sind wir alle auch. Wir sind immer am Lernen. Und diese waren alle noch am Lernen. Und das ist schön, wie der Petrus dieses Wort benutzt hat zum Lernende. Also nicht zum Beispiel, er hätte ja auch ein anderes Wort gebrauchen können, das hätte dann mehr den Ausdruck gehabt, Zeuge bis zum Tod. Also das hätte auch brauchen können, aber hier hat er das nicht gemacht, sondern Lernende. und dann ist auch ganz speziell. Er sagt nicht, was versuchet ihr diese Menschen? Er sagt, was versuchet ihr Gott? Also das geht dann ganz tief, wie er sie da auf etwas hinweist. Gott hätte seinen ganzen Heilsplan ändern müssen, wenn diese judaisierenden Lehrer, die da von Judäa herabgekommen sind, plötzlich Recht bekommen hätten. Dann wäre nicht Errettung aus Glauben allein möglich. Das ist Gottes Wort, Johannes 3, Vers 16. Sondern ihr müsst noch etwas tun aus eurem Fleisch. Man muss sich das vorstellen. Die Vorhaut abschneiden, sonst könnt ihr nicht errettet werden. Ja, und die Frauen?
Das ist der alte Kampf. Glaubensgerechtigkeit, dieser Werksgerechtigkeit. Und es gibt eigentlich nur diese zwei Systeme auf der Welt. Es gibt nichts anderes. Und der Feind versucht natürlich immer, durch verschiedenste Dinge, die Glaubensgerechtigkeit in eine Werksgerechtigkeit zu verwandeln. Da ist zwar immer noch Glaube dabei, aber es ist immer Glaube plus Werke. Das sehen wir ja auch in den Systemen, die wir heute in der Christenheit haben. Das ist Glaube plus Werke. Allein der Glaube ist, ja, sind sehr wenige.
Ja, alle Apostel waren ja beschnitten. Klar, sie waren Juden oder Israeliten, waren nicht alle Juden, aber alle waren Israeliten. Sind sie deswegen errettet worden? Einer? Keiner. Beschneidung, so wie die das jetzt durchsetzen wollten. Ich meine jetzt nicht die Beschneidung, die Mose angeordnet hat, aber die Beschneidung, die die jetzt an Nationen anordnen wollten, durchsetzen wollten, die war voll gegen die Gnade Gottes. Die war voll gegen die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist das Evangelium, dass man durch Sündenerkenntnis, Sündenbekenntnis, Glauben an den Herrn Jesus Christus errettet wird. Ohne ein einziges Werk.
Ich möchte daran erinnern, dass ein wichtiger Satz viermal im Alten und Neuen Testament insgesamt wiederholt wird. Ihr könnt vielleicht schon denken, worauf ich hinaus will. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Habakuk, Galater, Römer und Hebräer.
Noch eine Stelle aus Galater, eben Galater sowieso, das geht es ja um das Gesetz, oder eben, und auch Beschneidung haben wir das gleiche Thema, eben im Galater 2, Vers 16, Vers 15, wir von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen, aber wissend, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesum Christum. Auch wir haben an Christum Jesum geglaubt, auf dass wir aus Glauben an Christum gerechtfertigt würden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt werden wird.
Ja, eben, das ist ja der schöne Satz, oder? Eben aus Glauben, oder nicht aus Gesetzeswerken, nicht, oder? Absolut betont, oder? Jetzt im Galaterbrief, oder? Ja.
Ja, und dann wird es ja auch im Römerbrief verdeutlicht. Es wird im Epheserbrief verdeutlicht. Durch Gnade seid ihr errettet Moment, ich schlage es jetzt mal auf, damit ich nichts Falsches vorlese. Epheser 2, Vers 8. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Denn wir sind sein Werk oder Gebilde, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, auf das wir in ihnen wandeln sollen. Ich meine, viel kürzer kann man es nicht sagen, aber es ist so.
Und wenn du denkst, wie kurz der Petrus, geredet hat, was 2 oder 3 Verse. Heute würde man da 3, 4 Konferenztage machen und alles zerreden. Aber der Petrus macht 3 Verse, oder 2 vielleicht. Und jetzt ist wunderbar, jetzt sind die Zuhörerschaft, da waren sicher Führende da, aber auch Geschwister im Herrn, die sind jetzt parat nach diesen vorbereitenden Worten, die im Prinzip schon alles klar machte, das Zeugnis von Paulus und Barnabas zu hören, wie Gott durch sie wirkte, das ist dann die nächste Seite bei mir, Vers 12, die ganze Menge aber schwieg und hörte. Das ist schön. Das ist nicht typisch jüdisch. Normalerweise wäre jetzt Wortwechsel losgegangen. Das steht dann auch in der Apostelgeschichte. Viel Wortwechsel. Nein, jetzt haben sie geschwiegen nach dem, was Petrus gesagt hat und hörten. Und das ist gut. Und so wollen wir es ja auch in der Bibelstunde machen, oder? Wir schweigen und hören. Und dann spricht der nächste Bruder. Das ist, was im Prinzip der Apostel Petrus durch den Heiligen Geist hingewiesen hat, wird im Prinzip jetzt durch ein praktisches Zeugnis, heute würde man sagen, ein Zeugnis in der Gemeinde, wie, was Gott jetzt durch den Missionar gewirkt hat. Und das machen die zwei jetzt. Nämlich, Barnabas und Paulus redeten, wie viele Zeichen und Wunder Gott unter den Juden, nein, unter den Nationen, durch sie getan hat. Also Gott hat durch diese zwei Männer, werden beide Apostel genannt, weil sie ausgesandt sind. Beide gehören nicht zu den 12 Aposteln. Ja, gibt ja noch weitere Apostel, aber Gesandte. Und Gott hat durch sie unter den Nationen Wunder getan. Jetzt sind die Juden hellhörig.
Nachher. Man muss sich diese Rede von Petrus mal so insgesamt anschauen, in der Kürze auch, und sehen, wie generell logisch das Wort Gottes und hier der Petrus mit uns redet. Er zitiert die höchste Autorität, Gott und den Heiligen Geist, und bringt es völlig logisch dar, dass die Leute das wirklich einfach und klar verstehen können. Also ich finde das immer wieder wunderbar, denn Jehova sagt auch in Jesaja, kommt, lasst uns miteinander rechten. Und das ist ja nur ein Beispiel dafür, wie es den Menschen deutlich gemacht wird, durch das Wort, durch die Worte vom Geist erfüllt, dass man das einfach, wenn man will, sehr gut nachvollziehen kann.
Wollte noch sagen, eben das ist Barnabas und Paulus erzählen, oder wie viel Wunder, Zeichen und Wunder eben Gott unter den Nationen durch sie getan hatte. Eben das, sie reden ja zu Juden, oder? Zu Juden und im Korintherbrief, 1. Korinther 1, Vers 22 steht ja, weil ja sowohl Juden Zeichen fordern, als Griechen Weisheit suchen. Eben die Juden wollen ja Zeichen und Wunder, oder? Die wollen immer Zeichen und Wunder sehen. Und darum berichten sie ihnen eben von diesen Zeichen und Wundern, dass sie auch dann überzeugt werden, oder? Dass sie überzeugt werden.
Ich hatte noch eine Frage zum Vers 14 ist das, glaube ich, da. Simon hat erzählt, also da ist ja der Petrus gemeint, wieso wird er von Jakobus als mit Simon angesprochen? Hat das eine tiefere Bedeutung oder ist das einfach eine andere Variante? Vielleicht weil Jakobus einen anderen Umgang mit ihm hatte oder hat das einen Sinn?
Ja, man, er hieß Simon, hebräisch. Petrus war zugenannt. Effektiv hieß er nicht Petrus, sondern er hieß Simon. Petrus wurde ihm vom Herrn Jesus dann zubenannt. Also sein effektiver Name war Simon. Ist das nicht auch in Apostel 1. Petrus 1? Ganz kurz. 1. Petrus 1, was sagt er von sich selbst? Petrus. Ah nein, ich habe mich getäuscht. Nein!
2. Petrus 1.
Danke, vielmals. 2. Petrus 1. Simon Petrus. Simon ist sein erster Name. Petrus ist sein Titel, kennzeichnenden Titel, den er vom Herrn bekommen hat. Und unter Juden heißt er wie Simon, nicht Petrus.
Um das Ganze noch etwas spannender zu machen, bezeichnen ihn manche auch als Kephas, was verdolmischt wird, Stein. 1. Johannes 42, Entschuldigung, Johannes 1, Vers 42, so rum. Also ein paar Mal wird er auch als Kephas erwähnt. Korinther, Galater, Johannes.
Auch da, Kephas ist natürlich dann griechisch. Hebräisch heißt er Simon. Dann sehen wir diesen Jakobus. Sehr wahrscheinlich ein Bruder des Herrn. Ja, Jesus hat ja mehr, ich glaube, vier Brüder. Ja. Vielleicht gibt es eine Bibelstelle, die sagt, dass das der Bruder des Herrn ist, hier. Ich kenne aber keine. Aber wir nehmen es mal an, weil viele legen das so aus. Vielleicht weiß jemand eine direkte Bibelstelle. Wir haben nämlich im Neuen Testament 5 Jakobus, also man kann da noch. Aber wir streiten nicht darüber. Vielleicht kennt einer genau das. Auf jeden Fall war das sicher der führende Bruder in Jerusalem. Wir sind ja hier in Jerusalem jetzt angelangt. Der führende, der jetzt nach dem Zeugnis von Barnabas und Paulus das Wort ergreift. Und auch wiederum hier, es ist Ruhe. Es ist kein Wortwechsel. Das ist nicht üblich im Judentum. Das ist nicht üblich. Aber die waren so überrascht durch das, was Paulus und Barnabas ihnen geleitet durch den Geist Gottes als Zeugnis über diesen Missionsbericht, so jetzt habe ich das Wort, den Missionsbericht gebracht haben, waren die so, dass Ruhe war und jetzt redet Jakobus. Brüder, hört mich. Das ist schon mal das erste Heikle, was er sagt. Das ist mal schon sehr heikel. Aber das ist Apostelgeschichte. Da wird alles aufgeschrieben. Auch Dinge, die Apostel Paulus falsch gemacht hat, zum Beispiel. Wird auch geschrieben. Irgendein Mikrofon offen im Fall. Auch was der Paulus mal falsch gemacht hat, wird auch aufgeschrieben in der Apostelgeschichte. Ganz klar. Und hier bei Jakobus einige Ungereimtheiten. Es ist auch so, wenn jetzt heute jemand kommt, ein Prediger, und sagt, ich sage euch im Namen Gottes. Tönt gut, aber es ist eine unglaubliche Überhebung. Es ist eine unglaubliche Überhebung. Oder ich sage euch durch den Heiligen Geist. Gut gemeint, ist aber eine unglaubliche Überhebung. Ob es dann durch den Heiligen Geist ist, das beurteilen die Zuhörer dann schon.
Ja, man kann eigentlich nur autoritativ reden, indem man sauber das Wort Gottes zitiert. Mehr geht nicht.
Da hatte ich gleich die Frage dazu. Ist das Zitat mal von jemandem untersucht worden, Amos 9, Verse 11 und 12? Wie gut stimmt das überein? Also er zitiert ja jetzt aus Amos, also so ist das meine Fußnote. Ich habe es leider nicht gemacht, tut mir leid. Amos 9 steht bei mir in der Fußnote, Verse 11 und 12. Und das Zitat erstreckt sich ja hier über zwei Verse, 16 und 17.
Es ist auch interessant, Andi, es steht nicht von Amos, das steht dann vielleicht in der Fußnote, je nach Bibelausgabe, A, und B, es steht auch nicht vom Propheten Amos, sondern von den Plural Propheten. Das sieht man schon, das könnte, müsste man jetzt untersuchen, vielleicht hat das schon ein Bruder gemacht, das könnte ein Zusammenzug sein von zwei oder mehreren Prophezeiungen, die der Jakobus in einen Satz zusammengefügt hat. Also das nur mal zum Technischen.
Aber zuerst ist im Vers 14 noch, eben, Simon hat ja erzählt, wie Gott zuerst die Nationen heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Eben das hat ja Simon erzählt gehabt, oder? Das ist ja einfach Apostelgeschichte 10, oder? Nehme ich an, oder? Apostelgeschichte 10 für seinen Namen, oder? Eben, man kann sagen, eben das ist die Versammlung, oder kann man sagen. Aber der Vers 16 nicht, oder? Ist nicht die Versammlung. Aber das Vers 14 glaube ich schon, aber nicht Vers 16. Versammlung kommt im Alten Testament nicht vor. Oder? Das
ist vielleicht noch so, Martin. Was wir hier im Vers 14 haben, ist die erste Kirchenspaltung, ausgelöst durch Jakobus. Er sagt nämlich, dass er aus den Nationen ein Volk für sich, damit widerspricht der Epheser 2. Das kannte der noch gar nicht. Er hatte diese Offenbarung noch nicht. Aber wenn man jetzt meint, das sei so richtig, es gibt nicht ein Volk aus den Nationen, sondern Epheser 2 zeigt, dass die Zwischenwand der Umzäunung abgebrochen ist zwischen Israel, den Gläubigen, so muss ich sagen, den Gläubigen aus Israel und den Gläubigen aus den Nationen. Und Versammlung, das deutsche Wort Versammlung, kommt natürlich im Alten Testament jede Menge vor, aber hat mit der christlichen Versammlung, dieses Wort ist auch falsch, ist einfach falsch übersetzt. Wortversammlung heißt im Grundtext Ekklesia und auf Deutsch nie Versammlung, sondern es heißt die Herausgerufenen. Also das einfach mal zum Technischen. Also wenn wir das lesen, Simon hat erzählt, wie Gott zuerst die Nationen heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk zu nehmen. Das ist eine Interpretation, aber die kann nie stimmen.
Meine Frage, geschieht das nicht im Friedensreich?
Wie kannst du es nochmals ganz langsam deutlich sagen? Ich habe es nicht verstanden.
Geschieht das nicht im Friedensreich, diese Sammlung? Die Nationen, weißt du? Dass die Nationen im Friedensreich gesegnet werden, erst.
Ich denke, das ist einfach eine andere Haushaltung. Also wenn ich zum Beispiel Sacharja 8, Vers 22 lese, da steht, und viele Völker und mächtige Nationen werden kommen, um Jehova der Herrscher in Jerusalem zu suchen und Jehova anzuflehen. Das stimmt dann. Aber heute ist es eben anders. Da gibt es Epheser 2, würde ich jetzt nicht mal sagen.
Ja, aber Winfried hat das richtig erkannt. Der Jakobus hatte noch keine Ahnung von der christlichen Zusammenkunft, von der christlichen Herausrufung. Keine Ahnung. Und darum bringt er die Dinge, was Winfried gesagt hat, vom Friedensreich, also vom tausendjährigen Reich, bringt er hier in die Apostelgeschichte 15. Den hätte ich gleich abgestellt, muss ich sagen. Diesen Mann hätte ich jetzt abgestellt, dann wäre nicht noch mehr Unsinn herausgekommen. Nach was er weiter dann schreibt, war ja sowieso nur noch Unsinn. Und das ist interessant, dass Gottes Wort uns zeigt, wie Männer Kraft ihrer selbst zugerechneten Autorität, denn er wurde von niemandem eingesetzt, also von keinem Apostel, auch nicht von Gott, in ihrer selbst zugerechneten Autorität Dinge hineinbringen, Haushaltungen verwechseln. Also was Winfried mit Recht erkannt hat, er hat aus dem tausendjährigen Reich in die Gnadenzeit impliziert. Das ist genau gleich wie viele Brüder lehren, aus den vier Evangelien, die ja für die Juden sind, nicht für uns Christen, in die Gnadenzeit hineinlehren. Und kommt nur Unsinn heraus. Immer nur.
Und ich denke, das ist noch viel weiter verbreitet als nur bei Brüder, sondern das ist, ich glaube, die allermeisten haben kein vernünftiges Verständnis von Haushaltungen. höchstens kursorisch und da wird alles durcheinander geworfen. Und ich denke mal, am Anfang war ich auch so, bis ich es verstanden habe.
Lieber Wolfgang, im Prinzip alles, was Jakobus hier sagt, hat der Apostel Paulus dann korrigiert. Zum Beispiel im Galaterbrief, Kolosserbrief, ja, einfach in den Lehrbriefen. Aber jeden Satz, hat jeden Satz korrigiert. Und darum ist das so genial, dass es hier steht. Aus was lernen wir am meisten? Aus Fehlern. Nicht einmal aus den eigenen Fehlern, die sehen wir ja nicht, die eigenen Fehler. Wir sehen es bei den anderen. Aber man lernt aus Fehlern. Und Apostelgeschichte 15 ist klassisch. Fängt ja schon im ersten Vers 1 an. Wer im Vers 1 nicht hellhörig wird, dass jetzt etwas ganz Dramatisches geschieht in Kapitel 15, der tut mir leid. Aber wir haben da schon vom Heiligen Geist die Initialzündung, passt auf, was selbst unter Gläubigen alles kommt, wenn sie nicht die Haushaltungen nicht sehen. Und Andi, du hast ja nach den Hinweis uns gegeben, durch deinen Fragesatz, aber du hast ja bestimmt das angeschaut. Da sieht man nämlich, dass er absolut nicht richtig aus Amos 9,12 zitiert hat. Er tauscht auch Worte aus. Und darum könnte ich mir vorstellen, dass er eben nicht nur Amos zitiert hat, sondern einen Zusammenzug. Weil der Hinweis steht ja hier, Propheten, der Propheten. Also, ich will das jetzt nicht überbewerten, aber es könnte tatsächlich sein, das wäre eine interessante Sache, ja, das zu untersuchen. Aber zum Beispiel 9,12, da haben wir das ein Wort Edom, das bringt er gar nicht.
Also interessant ist ja dann der Vers 19, deshalb urteile ich. Also er zitiert aus der Bibel oder wir nehmen es vielleicht so auf, dass jemand aus der Bibel genau zitiert, wir prüfen das vielleicht nicht, aber derjenige beruft sich dann darauf und kann dann sagen, deshalb urteile ich. Also auf Grundlage eines vielleicht noch halbbatzigen Zitats, macht man dann einen Urteilsschluss. Und das klingt dann recht souverän und gut beglaubigt, aber vielleicht auf einer falschen Grundlage. Also das Zitieren von Bibelstellen müsste eigentlich schon recht genau sein, wenn man dann darauf einen Urteilsspruch postuliert.
Lasst mal Apostelgeschichte 15, Vers 16 auf, schaut drauf und ich lese euch dabei jetzt langsam Amos 9,12 vor. Dann seht ihr mal im Schnellzug den Unterschied. Ich lese Amos 9,11. Ihr lest Apostelgeschichte 15, 16 still mit. An jenem Tage werde ich die verfallene Hütte Davids aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre Trümmer aufrichten und ich werde sie bauen wie in den Tagen vor Alters,
auf dass sie den Überrest Edoms und all die Nationen in Besitz nehmen, über welche mein Namen genannt wird, spricht Jehova, der dies tut. Und wenn ihr das jetzt gelesen habt, ich weiß nicht, wer sich jetzt nicht am Kopf kratzt und sagt, wie kann man in dieser Situation diese Bibelstelle zitieren? Auf mich macht das nicht sehr viel Eindruck.
Ja, sinngemäß wird an manchen Stellen gerade das Gegenteil gesagt, als was in Amos steht. Ja, also, oder man kann halt sagen, er hat irgendwie, wie heißt es so schön, Satzteile aus verschiedenen Versen genommen und die irgendwie zusammen kopiert, daraus eine Lehre gemacht. Ob das legitim ist, ich glaube es eher nicht.
Aber in Psalm 89, Vers 4 und 5, da steht ja hier drin, hier, einen Bund habe ich mit meinem Auserwählten geschlossen, habe David meinem Knecht geschworen, bis in Ewigkeit will ich feststellen, deine Nachkommen und auf alle Geschlechter hin bauen deinen Thron. Hat das da nicht mit auch zu tun, mit dem Vers 16 dort?
Das kann wohl sein, aber es hat mit dieser Situation nichts zu tun. Mit dieser Situation, wo wir jetzt sehen, nämlich, dass Menschen aus den Nationen den Heiligen Geist bekommen haben und jetzt sind wir ja nicht im Friedensreich, sondern in der Gnadenzeit. Das ist der große Knackpunkt. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Jakobus, wer es auch sei, dass dieser Jakobus, also der Apostel Jakobus war es nicht, der ist schon tot gewesen, der ist schon hingerichtet worden, in Kapitel 12. Aber dass dieser Jakobus mindestens von die Lehre der Haushaltungen noch nicht kannte oder sie negierte. Und darum hat er vielleicht Winfried auch da zitiert, keine Ahnung, aber mit der Situation hat es einfach nichts zu tun.
War dann Abraham war ja auch eigentlich auch kein Israelit und Isaac war auch kein Israelit, aber trotzdem waren sie ja auch gläubig, oder denkt man an Hiob. Er konnte auch sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er war auch, ich nehme jetzt mal schwer an, kein Israelit. Ich weiß nicht, in welcher Zeit er lebte. Ist noch schwierig. Könnte sein, dass vielleicht Abraham schon lebte in dieser Zeit von Hiob. Weiß ich auch nicht, aber ich denke mal, man darf vielleicht sagen, dass der Hiob kein Israelit sein konnte.
Vielleicht nur dazu ein Gedanke. Das Buch Hiob ist ja sehr wahrscheinlich das älteste Buch, das wir überhaupt haben im Wort Gottes. Einfach circa in der Mitte der Bibel aufgeführt. Aber die Umstände, die Hiob beschreibt, die waren noch vor Abraham. Die waren nach den Tagen Peleks, also die Erzerteilung war schon da, aber wir haben katastrophale Hinweise auf katastrophale theologische Umstände. Also ein ganz frühes Buch. Und kein Israelite, ganz sicher nicht.
Man kann das vielleicht kurz nach der Sintflut und den Folgeerscheinungen lokalisieren, vielleicht sogar zur Zeit der Eiszeit. Ja? Mit diesen, die waren ja dadurch eher positiv betroffen. Da war es ja nicht so kalt, da war vielleicht sehr fruchtbar, viel Regen. Also man kann bestimmte Dinge durchaus ableiten davon. Aber ja, genaue Jahreszahl könnte ich jetzt auch nicht angeben. Aber ich bin auch der Meinung, dass es vor Abraham war.
Vielleicht noch ein Gedanke. Ich habe da gelesen bei einem Ausleger, er schreibt, es kann vielleicht ganz simpel, ganz einfach sein. Wenn jetzt Jakobus spricht jetzt davon, dass im tausendjährigen Reich die Heiden gerettet werden, warum sollen denn jetzt sich die Heiden beschneiden, wenn sie später aufgeredet werden? Und er erwähnt die Beschneidung nicht mal. Führt das aber als Argument dafür, dass sie nicht beschnitten werden müssen? Ja, und dann Apostelgeschichte 2,21, da sagt der Titus, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Und Apostelgeschichte 2,21, und es wird geschehen, ein jeder, der irgend den Namen des Herrn anrufen wird, Zukunft, wird errettet werden. Und so ähnlich dachte vielleicht Jakobus, im tausendjährigen Reich werden Juden gerettet, sie kommen zum Glauben. Und warum? Wir reden jetzt über die Beschneidung. Amos erwähnte Beschneidung nicht, also ist es hinfällig. So habe ich mir das ein bisschen zurechtgelegt. Ich weiß nicht, ob es stimmt.
Vielleicht auch noch ein Hinweis. Wir haben ja in Galater 2 auch einen Jakobus. Er besteht nicht, dass es derjenige ist von Apostelgeschichte 15. Ich glaube es, aber steht nicht. Einfach, dass wir sehen, wenn es derselbe Jakobus war, Galater 2, Apostelgeschichte 15, dann sehen wir, dass er ein Spiel spielte. Denn in Galater 2 wird ganz klar gezeigt, dass er in Verbindung mit der Beschneidung gebracht wird. Und der Apostel Petrus, auch heikel, war Galater 2 vor Apostelgeschichte 15 oder sehr wahrscheinlich während Apostelgeschichte 15, als Petrus nämlich hin und her gelaufen ist, offensichtlich. Ob man herausgefunden hat, wann genau Galater 2 Zeit, auf welcher Zeitachse war, weiß ich nicht. Also ich habe es nicht herausgefunden, wann genau. Aber man sieht, wir sind in der Anfangszeit der Haushaltung der Gnade. Die meisten haben es noch nicht begriffen, was das alles umfasst. Auch die meisten Wiedergeborenen offensichtlich nicht. Dazu brauchte es Belehrung. Wir sind in der Apostelgeschichte, haben wir, ich habe es schon mal gesagt, ich glaube, ich habe das mal gelesen. Die Apostelgeschichte ist wie eine schleifende Kupplung. Die eine heißt Judentum, die andere heißt Glaube aus Gnade. Und bis das sitzt, hat es eine Zeit gebraucht. 40, 50 Jahre. Und bei vielen ist es heute noch nicht klar.
Dann ist interessant, was ihnen auch dann verboten ist. Enthalten von Verunreinigung der Götzen, von der Hurerei und vom Erstickten und vom Blute. Also ich sage mal, ein Teil davon ist einfach, das wissen wir, das ist eine Sache, die oder das Gesetz des Christus uns das sagt, wir wollen es nicht, der neue Mensch macht das nicht, Hurerei. Bei den anderen Dingen erscheint mir das nach zeremoniell aus dem Judentum zu sein. Das muss ich jetzt beschreiben. Vielleicht liege ich falsch, aber das sind halt so spezielle Regeln, damit die Juden anscheinend keinen Anstoß finden an den neuen Mitbrüdern.
Im Prinzip war das ja nicht falsch. aber es war ein Und. Wenn es um Errettung geht, dann geht es nicht darum, wie man gestern eine Schwester angerufen hat, die hat gesagt, du Hans-Peter, ich war jetzt bei einem Vortrag von Wolfgang Bühne, vielleicht kennen einige den, der hat gesagt, ein Christ, der raucht, gibt's nicht. Ein Christ, der Alkohol trinkt, gibt's nicht. Ein Christ, der Psychopharmaka nimmt, gibt's nicht. Da kann ich nur noch zweimal an die Stirne tippen und sage, das ist blödsinnige Werksgerechtigkeit ihrer Lehre hineingebracht in eine brüdergläubige Christenheit, die, ach, dieser Bruder hat es gesagt, ich darf keine Psychopharmaka mehr nehmen, sonst bin ich nicht wiedergeboren. Da kann ich nur noch sagen, das ist Wahnsinn. Und ungefähr auf diesem Niveau sind wir hier in Jakobus 15. Man bringt 3-4 Dinge. Ich könnte noch 20 andere Dinge bringen. Und sagen, ja, und wenn ich das mache, dann das darf ich dann als Christ. Und diese Aufzählung, das ist ganz heikel, auch wenn sie vielleicht nicht schädlich ist. Aber wenn jemand, ein Christ, wenn man dem sagt, ja, aber ein Christ, der geht keinen macht keinen Götzendienst. Hallo, da muss man doch dem nicht sagen. Da muss ich doch keinem Christ sagen, dass ein Christ nicht einen Buddha anbetet oder solchen Unsinn. Oder? Man muss vielleicht Christen heute sagen, Christen in Anführungszeichen, dass man nicht vor einem geschmückten Tannenbaum niederfällt. Ich gehe sowieso in kein Haus, wo es einen Tannenbaum hat, in dieser Zeit. Im Sommer ist mir das egal, aber jetzt nicht.
Da gibt es die Methode, die wir auch später in der Apostelgeschichte lesen, wenn man dann zu einem Vortrag wie dem, zu Aussagen von einem Bruder kommt. Wo steht es geschrieben? Kapitel, Vers, Buch. Und wenn da nichts kommt, dann kann man es abhaken. Ich meine, ich kann Alkohol trinken. Dann lesen wir zum Beispiel Timotheus, 2. Timotheus, da steht es drin, etwas Alkohol, ja, also wegen des Magens, ein Medikament, das ihm besser geht, ja, warum nicht? Also der hat bestimmt keine Schriftstelle zitiert. Ich meine, auf der anderen Seite zum Beispiel Rauchen, das sollte ein Christ schon nicht tun, aber es ist nicht gesagt, dass er kein Christ ist, wenn er raucht.
Bekannterweise rauche ich nicht, aber wenn vor mir jemand läuft mit einer Pfeife, mit Amsterdamer drin, dann laufe ich dem nach. Das rieche ich so gern. Aber man muss einfach sagen, solche Aussagen an einer Konferenz von einem Wolfgang Bühne, es ist unglaublich. Gut, er ist sowieso ein Irrlehrer. Völliger Irrlehrer, ist ja Calvinist geworden, fürchterlichster Calvinist, vertreibt die schrecklichste Literatur heute in seinem Verlag von John MacArthur. Unglaublich, unglaublich. Aber so weit sind wir halt abgefallen.
Mich irritiert ein bisschen der Vers 21. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht oder bin ich nur da total so... spricht er mich an. Ich lese mal Vers 21. Denn Moses hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn predigen, indem er an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird. Ist klar. War so, ist so zu der Zeit sowieso. Und das klingt für mich so, als ob jetzt tun wir aber einen Gefallen den Juden, immer noch in die Synagoge gehen, der Betrieb läuft, der Religiöse, und damit wir ihnen den Anstoß nicht geben. Natürlich kommt dann die Erläuterung und so, aber das klingt so, als ob dieses Denn, das ist wie ein eingeschlagener Nagel für mich. Denn, Begründung, warum? Ja, ist es wirklich so, dass sie einen Gefallen jetzt tun, den Juden, dass die Heiden sich deswegen enthalten sollen, damit keiner in der Synagoge da Anstoß nimmt an dem, was die Heiden da praktizieren. So hört sich das für mich ein bisschen an. Ne?
Der Heilige Geist hat diesen Vers aufgenommen, im Lukas diktiert, damit der Hinterstletzte merkt, um was es geht. Von Vers 1 bis Vers 21, Ausnahme, was Petrus und Barnabas und Paulus gesagt haben, ging darum, versteckt wieder Judentum hineinzubringen. Und um was ging es ihnen? Proselyten zu machen. Proselyten zu machen. Und wenn wir dann Galater 2 dazu nehmen, sehen wir das auch. Und es war ein Riesenkampf des Apostel Petrus gegen Kephas, das ist Petrus, aber in Galater 2 hat er nicht Petrus gesagt, hat Kephas gesagt, hat auch seinen Grund, weil selbst der Apostel Petrus brauchte lange, bis er begriffen hat, was das heißt, was der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist in Epheser 2 bekommen hat, das ist ihm ja geschenkt worden, dass die Zwischenwand, das Gesetz, Judentum, Mose, Synagoge, abgebrochen ist. Das braucht eben alles Zeit. Und das ist vielleicht das, was wir für uns persönlich da rausnehmen können. Man muss auch etwas Gnade haben für jemanden, der zum Beispiel aus dem Protestantismus kommt und sich dann bekehrt. Wenn ein Protestant sich bekehrt, dann geht er ja aus dieser Kirche, geht er raus. Aber wird noch viele Dinge mittragen, was vom Protestantismus kommt. Noch viele Dinge. Und das braucht alles manchmal 2-3 Jahrzehnte. Das sieht man halt hier.
Und ich kenne auch viele Beispiele für Leute, die aus dem Katholizismus kommen, was da alles noch weggetan werden muss, bis man dann wirklich beim biblischen Glauben ist. Das ist selbst für langjährige Gläubige manchmal schwierig, weil sie irgendwie nicht so tief in der Bibel drin sind, aber viel, viel Zeug hier und da wird auch viel, viel dummes Zeug geredet.
Ganz kurz ein persönliches Zeugnis über das geknüpft. Als ich wegging von der exklusiven Brüderbewegung, habe ich sowieso gemeint, ich sei der einzig wirklich Exklusive. Aber da bin ich ja dann weg, oder? Und dann war interessant, haben wir da Brot gebrochen. Und dann habe ich einmal gedacht, jetzt mache ich es so, wie es in der Bibel steht. Und habe zuerst für den Wein gedankt und dann für das Brot. Und da hat ein Bruder, der sitzt mir jetzt gegenüber, halt, das ist falsch. Nee, in der Bibel steht es genauso, zuerst den Wein, dann das Brot. Wir machen es aber meistens so, Brot, Wein, aber welche Rolle spielt es? Keine.
Ich habe auch gelesen, eben sind ethische Richtlinien eben von Götzen enthalten, Hurerei und erstickten ethische Richtlinien, um nicht die nach dem AT-Leben zu verletzen. Eben, weil es hat ja überall Juden, eben hier, oder? Sie sind immer zuerst zu den Juden, Synagogen gegangen. Ja, eben und klar muss man das auch götzen. Das mussten sie zu den Korinther, 1. Korinther 10 auch sagen. Beim Brotbrechen, oder? Ist es die Gemeinschaft der Dämonen, oder? Weil sie ja eben die Götzenopfer gegessen haben in Korinth. Oder auch furchtbar eigentlich, oder?
Auf der anderen Seite sagt er, dass ihr euch enthaltet, und das ist schon eine Frechheit. von der Hurerei. Ja, da muss ich dem hinterletzten Christen klarkommen. Der Mann, der ist nicht ganz dicht, der sowas sagt. Einem Christen muss man nicht sagen, enthalte dich von der Hurerei. Ich weiß, als Christ kann man mal huren. Hab schon gehört. Aber es gibt keinen Christ, der in Hurerei lebt. Unmöglich. Und er sagt, enthaltet euch von der Hurerei. Das ist schon Irrsinn in sich. Und wenn das Bibelausleger nicht merken, dann merken sie halt nicht viel.
Ich hatte noch eine Stelle aus dem Römer 14, als eben da, als wir da lasen, wegen dem Götzenfleisch, oder ich nehme jetzt an, Verunreinigung der Götzen, dass da wahrscheinlich auch eben solches ist, was wir da in Römer 14 lesen, und zwar Vers 21. Also, dass man eben aus Rücksichtnahme dann etwas nicht isst, wenn vielleicht sich jemand daran stößt. Das ist ja so das Thema in Römer 14, dass man solches, wenn jemand sich dessen stößt, dass solches Fleisch gegessen wird, dann lässt man es, um eben dem Schwachen, den schwachen Gläubigen da nicht noch ein Ärgernis zu sein, dass man da eben aufs Rücksichtshalber darauf verzichtet. Aber, und dann ist das die nächste Stelle, die ich da gerne auch noch einbringen möchte, zum Beispiel 1. Korinther 10, Vers 23, wo wir lesen, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Das ist doch auch ein guter Satz, vielleicht als Konter für diese Stelle von Jakobus.
Also beim Verzicht von, ich meine, Götzenopferfleisch, ich weiß nicht, ob jemand das schon jemals angeboten bekommen hat. Ich noch nie, hört auch noch nie davon, der heutigen Zeit. Aber ich kann mir vorstellen, dass das irgendwo, keine Ahnung, Indien, Südostasien vielleicht noch praktiziert wird. Aber da geht es ja darum, ich darf alles essen, jedes von diesem Fleisch, das mir serviert wird. Wenn aber jemand dann mir Fleisch bringt und sagt, dieses Fleisch wurde jetzt dem Götzen X oder Y geopfert, dann verzichte ich darauf. Nicht, um ihn nicht zu beschämen, sondern um sein Gewissen zu beschämen, damit er merkt, dass ich von diesem Götzen nichts annehme. Also das ist vielleicht gerade umgedreht, wie das wir zuerst meinen. Wir müssen da keine falsche Rücksicht nehmen. Er wird es sowieso essen, aber ich esse es nicht, um sein Gewissen zu prüfen. So verstehe ich das aus dem Wort. Irgendwie kommen mir auch jetzt beim Vers 20 diese Dinge, die da aufgezählt werden, kommen mir ein bisschen vor wie in der Christenheit, wenn einem da Christen, die sich Christen nennen und sagen, sie seien ja wirklich Christen, dann sagen, ja, man muss einfach die 10 Gebote halten, oder? Und dann denke ich, ja, die 10 Gebote sind moralisch, sittlich, alle voll in Ordnung, wenn wir diese wenn wir diese tun, aber wir halten sie doch nicht, um errettet zu werden, oder? Wir halten sie, weil die neue Natur das gar nicht anders kann, gar nicht anders will. Aber unser Fleisch will natürlich immer nur dagegen zielen, das ist uns auch klar. Und da merkt man dann halt oft schnell, dass es einfach nur religiöses Getue ist. Ja, wir haben jetzt da, wir nehmen dann noch irgendwelche Lieblingsgebote von den 10 und halten die da auf dem Silbertablett hoch und ja, wir machen das natürlich nicht und da sind wir so. Nein, wir brauchen Glauben, wir werden aus Glauben errettet und nicht aus irgendwelchen Dingen, die man noch tut. Und hier sehen wir halt einfach, wie da noch so ein, ich habe mir auf an den Rand geschrieben, ein Judaismus-Leid noch gepredigt wird oder mitgebracht wird. Möchte sich noch nicht so ganz von dem lösen. Fahren wir das nächste, es ist schon wieder Zeit, fahren wir das nächste Mal fort bei Vers 22. Wenn ein Bruder noch mit uns betet.
Herr Jesus, wir danken dir wieder von ganzem Herzen, dass wir zu dir beten durften, dir unsere Geschwister hinlegen durften, vor allem die, die auch körperliche, seelische Nöte, Leiden haben. Und wir danken dir, dass wir wissen, dass du die Gebete hörst. Und wir danken dir auch, dass du sie zur rechten Zeit auf göttliche Art und Weise erhörst, über Bitten und Verstehen. Aber wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir auch dein Wort lesen durften, uns erfreuen dürfen, dass wir Freigemachte sind, in dir, durch dich Freigemachte, die den Frieden von dir erhalten haben und dass wir jetzt im Glauben, im praktischen Glauben vorwärts gehen dürfen und Zeugen sein dürfen von der völligen Befreiung, die man bekommt, wenn man zu dir kommt, wenn man an dich glaubt. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir auch gerade in dieser Zeit zu den Menschen reden dürfen, dass auch sie zu dir zum Kreuz kommen, damit auch sie sich reinwaschen lassen von ihrer Sünde und Schuld. Nimm du Lob und Dank für alles, was du tust. Amen.
Amen.
Ja, liebe Geschwister, allen eine gute Nacht. Ich hoffe, der Sturm plage euch nicht allzu fest. Bei uns stürmt es ziemlich. Schlaf gut und bis dann am Sonntag oder am Donnerstag.
Gute Nacht.
Gute Nacht zusammen. Ciao.